Ungeschminkt, der Podcast für ästhetische Chirurgie der DGEPC.
Ich freue mich heute über die 6. Podcast-Folge von der Ausnahme zur Selbstverständlichkeit Ärztin in der plastischen Chirurgie. Der Podcast ist von der Deutschen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie, wo ich aktuell die Präsidentin sein darf und mich sehr darüber freue. Ich freue mich aber ganz besonders über meine Gäste heute. Das ist einmal Frau Dr. Katrin Müller, die ist auch Mitglied in der DGEPC und Vizepräsidentin der VDEPC. Und ich freue mich sehr, dass Frau Dr. Mara Fischer dabei ist, die stellvertretende Vertreterin des Jungen Forums der DG PREC. Das ist auch damit verbunden, dass sie Mitglied des erweiterten Vorstands der DG PREC ist. Und mit zwei weiteren Kolleginnen engagiert sie sich zunehmend für Femplastics. So, jetzt habe ich so viele Gesellschaften hier aufgerufen. Vielleicht einmal ganz kurz für diejenigen, die damit so ein bisschen überfordert sind. Die DG PREC, das ist die Deutsche Gesellschaft für plastisch-rekonstruktive und ästhetische Chirurgie. Man kann vielleicht sagen, das ist die Muttergesellschaft, die alle 4 Säulen der plastischen Chirurgie vergesellschaftet. Dazu gehört die Verbrennungschirurgie, die Handchirurgie, die rekonstruktive Chirurgie und ästhetische Chirurgie. Die VDEPC, die verkörpert die Säule der ästhetischen Chirurgie und beinhaltet sozusagen Fachärztinnen in Kliniken und in Praxen, Niedergelassene. Verbessere mich bitte, Katrin, wenn ich was Falsches sage.
Nein, alles gut.
Und die DGEPC kümmert sich um die Säule der niedergelassenen plastisch-ästhetischen Chirurgie und verkörpert eben auch die Ästhetik. Zu Femplastics, das ist das Frauennetzwerk der DG PREC, richtig, Mara?
Ja, genau.
Wurde gegründet, um Frauen in der plastischen Chirurgie in allen Karrierestufen miteinander zu vernetzen, fachlichen Austausch zu fördern und Themen wie Mentoring, Karriereentwicklung, Sichtbarkeit von Frauen in Führungspositionen und Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärker in den Fokus zu rücken. Ist das richtig?
Hast du sehr schön zusammengefasst, ja.
Super. Ich würde einmal sehr gerne anfangen mit ein paar Zahlen. Und zwar haben wir aktuelle Zahlen zum Thema Frauen in der plastischen und ästhetischen Chirurgie von der Bundesärztekammer. Insgesamt gibt es aktuell 1128 Fachärzte für plastische und ästhetische Chirurgie. Der Frauenanteil liegt bei rund 42%, der Männeranteil bei 58%. Interessanterweise gibt es eine Zunahme der Frauen in der Gesamtärzteschaft so ungefähr von 2015 an um 4% bis 2024. Das kann man so den Statistiken entnehmen. Und in der plastischen Chirurgie geht sogar ein Zuwachs um 7%. So, jetzt haben wir nochmal einen Blick, oder ich habe mal einen Blick auf unsere Fachgesellschaften, die ich gerade so schön beschrieben habe, gewählt und habe festgestellt, der Frauenanteil in der DG PREC, der liegt deutlich darunter als in der Gesamtärzteschaft bei 31,8%. Der VDEPC bei 18 und der DGEPC bei 17%. Also diese beiden ästhetischen Fachgesellschaften liegen noch deutlich darunter. Man sieht aber gleichwohl, wenn man sich die jüngeren Mitglieder, die auf dem Weg zum Facharzt sind, anschaut, dass der Frauenanteil dort deutlich steigt. Und das heißt, die nächste Generation an Ärztinnen wird erstmal mehr weiblich sein. Also wird das auch natürlich bei den Fachärztinnen für plastische und ästhetische Chirurgie sein. Da holen die Frauen auf. Also die plastische Chirurgie ist auf dem Weg zur Selbstverständlichkeit. Und da gibt es vielleicht auch besondere Herausforderungen. Jetzt meine Frage mal vielleicht zuerst an dich, Katrin. Was ist dein erster Gedanke, wenn du diese Zahlen so hörst?
Ja, also grundsätzlich ist es ja etwas, was uns auch in unserem täglichen Leben vertraut ist, ne? Wenn wir nur allein in unseren OP gucken oder jetzt in meiner Privatklinik jetzt nicht mehr unbedingt, aber halt auch in der Klinik, dass es halt bestimmte Fachrichtungen gibt, die dann tendenziell einfach familienfreundlicher sind. Und da ist der Anteil natürlich der Frauen dann häufig größer oder deutlich größer. Und jetzt in unserem operativen Fachgebiet, was auch ja schon auch schwierig zu meiner Zeit jedenfalls damals war, überhaupt eine Facharztstelle zu bekommen etc. Und auch an die Anforderungen, die man so im Alltag damals, aber auch wie heute geben musste, dann zeigt sich einfach auch, dass das nicht unbedingt für jede Frau in dem Kontext Familie und Co. auch passend ist, ne? Aber der Trend ganz klar ist halt einfach auch, dass insgesamt, wie du ja gerade auch gesagt hast, der Anteil der Frauen in der Medizin zunimmt und dann natürlich auch irgendwann auch auf unser Fachgebiet dann zutrifft, ne?
Ja, Mara, was sagst du dazu?
Ich würde sagen, ich habe mich erstmal über die Zahlen gefreut, insbesondere weil man ja erkennen kann, dass zumindest die Ärzte und Ärztinnen in Weiterbildung, dass es da fast pari-pari ist. Und wie du ja auch schon gesagt hast und erwähnt hast, dass es dann sich ja irgendwann auch in der Facharztzahl sozusagen niederschlagen wird. Insofern würde ich sagen, wir sind eigentlich auf dem richtigen Weg.
Wir sind auf dem richtigen Weg. Deswegen meine Frage an dich, Katrin. Denkst du, dass das Thema Frauen in der Chirurgie aktuell überhaupt noch ein Thema ist?
Na, das kann ich jetzt schwierig beantworten, weil ich natürlich nicht mehr so in diesem typischen Krankenhausalltag bin, ne? Deshalb fällt mir da die Antwort schwer. Also ich denke, da wird die jüngere Kollegin eine aktuelle oder passendere Antwort haben. Ich muss mich da so ein bisschen zurückhalten, weil ich einfach nicht mehr in diesem Konstrukt bin, wo es um Weiterbildung geht oder auch einfach die Dinge, die man für seine Weiterbildung einsammeln muss, Operationen etc. Deshalb, da halte ich mich mal vornehm zurück mit der Antwort.
Gut, dann Mara, vielleicht kannst du dazu was sagen.
Ja, wahrscheinlich ist es schon noch ein aktuelles Thema, aber wahrscheinlich nicht bei weitem, wie frühere Kolleginnen das ja sozusagen erlebt haben. Ich glaube, es geht weniger darum, dass Frauen jetzt in der Chirurgie nicht gefördert werden, sondern dass es wahrscheinlich eher noch weiterhin an Rollenbildern, Vorbildern, die unterschiedlichen Karrierewege, dass es da noch ein bisschen hapert, aber nicht unbedingt daran, dass man irgendwie nicht an seine OPs kommt, dass man nicht in den OP gelassen wird, weil man Frau ist, also so bei weitem nicht mehr.
Ja, ich glaube, das kann ich auch für mich bestätigen. Ich habe ja vor dem Facharzttitel Plastische Chirurgie den allgemeinchirurgischen Facharzt gemacht und da war ich in einer reinen Männerabteilung, was eigentlich überhaupt nicht aufgefallen ist, spielte keine Rolle bis zu dem Zeitpunkt, als ich schwanger war. Das habe ich lange vertuscht und dann waren alle ganz überrascht, obwohl ich glaube ich unverkennlich hat man das gesehen, aber das ist den Männern einfach dann nicht aufgefallen. Also insofern, ja, wäre mir das auch nicht. Aber habt ihr vielleicht für euch während der Ausbildungszeit oder auch jetzt euch jemals als bewusst als Frau in der Chirurgie wahrgenommen oder war das für euch einfach, ihr wart einfach da, ihr wart Chirurgin und das Thema war eigentlich gar kein Thema? Katrin.
Ja, ich habe da vor einiger Zeit schon mal drüber nachgedacht, als ich hier so grob den Fragenkontext gelesen habe. Also ich hatte interessanterweise schon in meiner Weiterbildungszeit in der einen Abteilung, in der ich gearbeitet habe, hatten wir, das Bild, was ich erzähle, hatten wir eine Chefin. Und die hat tendenziell immer die Jungs protegiert, wo wir immer so dachten, also eigentlich, warum nicht wenigstens pari, ne? Warum ist das eher so offensichtlich, dass sie die Jungs protegiert? Das war immer so ein bisschen, ja, haben wir dann auch immer eine natürlich so ein bisschen uns gewundert drüber. Aber im Nachgang war es vielleicht auch einfach die Tatsache, dass sie nicht vorsätzlich die Frauen protegieren wollten, dass es dann am Ende irgendwie heißt, okay, die Frauen protegieren die Frauen, sondern dass es dann vielleicht lieber ein bisschen liberaler insgesamt auf die Geschlechter wirkt. Also das war so eine Erfahrung, aber grundsätzlich hatte ich ja auch immer eigentlich in Überzahl männliche Kollegen statt Kolleginnen. Ja, das war an der einen oder anderen Stelle hatte man schon manchmal das Gefühl, dass man besser performen muss, um gleichwertig bewertet zu werden. Das würde ich schon so zusammenfassend bezogen auf meine Vergangenheit sagen,
Ja. Mara, wie ist das bei dir? Ist das in der jüngeren Generation vielleicht noch ein Thema? Geschlecht, ist das relevant? Oder ist das in deinen Augen heute die plastische Chirurgie noch eine Männerdomäne? Wie siehst du das?
also ich kann jetzt natürlich nur für mich antworten und für die Kolleginnen, mit denen ich so Kontakt habe. Ich würde sagen, es ist nicht so ein Thema, wie es vielleicht bei dir noch war, Katrin. Aber das hatte ich ja vorher schon erwähnt. Ich glaube, es geht eher darum, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt in der Karriere dann vielleicht doch nochmal nach, ja, nach Vorbildern, Rollenbildern, Mentorinnen schaut. Und dann ist es natürlich weiterhin so, dass es da eher rarer gesät ist, dass man weibliche Fachärztinnen, Oberärztinnen, Chefärztinnen hat. Zumindest in den Teams, in denen ich bislang war. Und manche Themen können Männer auch einfach nicht so pauschal beantworten. Wie geht man mit Schwangerschaft in der, sozusagen im OP um? Wie möchte man vielleicht Familie und Karriere vereinen? Wobei das natürlich auch ein männliches Thema sein sollte. Aber das fehlt dann eher. Und ich habe mich eigentlich nie als Frau in der Chirurgie wahrgenommen, sondern eher als Chirurgin. Und wo das Thema dann mal aufkam, war dann vielleicht so im klinischen Alltag. Also wenn dann irgendwie man als Ärztin zur Visite kam und dann eine Stunde später kommt die Pflege, also so das Typische. Ja, wo war denn die Visite? Ja, natürlich war ich da, aber man wird nicht so wahrgenommen in manchen Situationen. Aber sonst im Team war das eigentlich nie so der Fall.
Das ist ja auch schön und das kann ich eigentlich auch so ein bisschen vielleicht auch so befürworten, obwohl ich mich auch ein bisschen an Katrin anschließen muss, dass man immer das Gefühl hatte, man muss doch ein bisschen besser performen. Interessanterweise, als die DGPREG gegründet wurde, 1968, gab es ja auch schon eine Frau dabei in den ganzen Männern. Also Frauen waren zumindest schon immer mal vertreten mit der Frau Professor Schmidt-Tintemann. Meine Frage, müssen Frauen anders führen möglicherweise? Gibt es einen weiblichen Führungsstil? Was meinst du, Katrin?
Ich glaube, dass Frauen schon in der Lage sind, so ein bisschen Schwingungen aufzunehmen, Männer nicht aufnehmen und im besten Fall auch über die Aufnahme von Schwingungen eher mal reagieren im Sinne, dass es ja, also gar nicht eskaliert, sage ich mal. Also die Untertöne sind uns Frauen vielleicht eher mal auffällig und daraufhin dann gut zu moderieren und agieren. Das kann ich mir schon vorstellen, dass uns das ein bisschen besser gelingt und vielleicht auch uns Frauen es häufig auch ein bisschen besser gelingt, mehr Empathie zu zeigen. Also was, wie geht es jetzt dem gegenüber? Wie können wir damit umgehen? Wie können wir gute Lösungen finden, dass da vermeintlich so ein bisschen mehr emotionalere Problemlösungen möglich sind? Und da kommen wir wieder zu dem anderen Problem, was uns Frauen ja schnell nachgesagt wird, dass wir halt teilweise vielleicht zu emotional sind oder von den Reaktionen unpassend sind, was ich jetzt so nicht bestätigen kann. Aber das ist sicherlich etwas, was uns manchmal von den Männern so schnell entgegengeschwungen wird, wenn nicht auch die Argumente ausgehen.
Also ich finde, das hast du schön umschrieben mit den Schwingungen, Empathie und Emotionen. Ich glaube, das ist natürlich schon eine ganze weibliche Zustimmung, die man da hat. Mara, wird von Frauen insgesamt vielleicht auch bedingt durch diese ganzen Parameter, die Katrin so schön beschrieben hat, mehr Diplomatie erwartet?
Ich denke ja, es wird einem ja dann sozusagen als Frau unterschrieben oder nachgesagt, dass man das einfach besser kann, in Anführungszeichen. Und ich glaube schon, dass dann, wenn man vielleicht mal nicht so diplomatisch auftritt, dass dann umgekehrt das Gegenüber etwas überraschter ist, als wäre es ein Mann oder ein männlicher Kollege gewesen. Aber eigentlich müsste man ja sagen, dass es jedem Arzt und jeder Ärztin gut stehen würde, empathisch und irgendwie kollegial und irgendwie schwingungsfähig und schwingungsaufnehmend zu sein. Insofern sollte das eigentlich zu dem guten Werkzeug sozusagen dazugehören, aber tut es natürlich nicht immer.
Jetzt habt ihr beide ja Führungspositionen, kann man ja so sagen, in den Fachgesellschaften. Mara, hast du das Gefühl, du wirst ein bisschen anders wahrgenommen oder kannst du das beurteilen oder sehen als ein männlicher Kollege und hast du das Gefühl, du wirst auch als Führungspersönlichkeit wahrgenommen in dem, was du machst?
Also Führungsperson bin ich ja jetzt zumindest in der Klinik nicht und im erweiterten Vorstand bin ich ja auch eine von vielen. Und jetzt im jungen Forum bin ich klar, die stellvertretende Vertreterin. Und ich glaube, ich werde schon anders wahrgenommen, aber nicht, weil ich als Frau bin, sondern weil ich Frau bin, sondern weil ich glaube, es schon gerne gesehen wird, dass es jetzt ein anderes, ein bisschen frischeren Wind vielleicht gibt. Und also in der Gesellschaft ist es natürlich auch, wird man natürlich irgendwie, ist man präsenter. Da wird man doch dann anders wahrgenommen. Und es ist vielleicht nicht nur eine Ärztin in Weiterbildung, sondern hat dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr Gewicht, wenn man irgendwie was zu sagen hat. Also in der Hinsicht schon. Und sonst aber jetzt irgendwie bei dem einen Treffen, in dem ich dabei war und auch in sozusagen so einer Unter-AG, in der ich aktiv sein darf, würde ich nicht sagen, dass meine Weiblichkeit irgendwie eine Rolle spielt, sozusagen.
Wie siehst du das, Katrin? Du bist ja jetzt Vizepräsidentin der großen ästhetischen Fachgesellschaft, der VDEPC. Wie ist das da für dich?
Also, ich sehe das im Prinzip so ein bisschen wie Mara, dass man eigentlich, also so habe ich jedenfalls das Gefühl, eher wahrgenommen wird über die Tatsache, dass man was für das Große und Ganze tut. Also nicht nur vor sich hinmuckelt in keine Ahnung, welcher Arbeitsstelle man auch ist, sondern dass man jemand ist, der was für die Gesellschaft tut. Also in unserem Fall ja für unsere plastisch-chirurgische Gesellschaft, dass da jemand ist, der engagiert ist, der sich irgendwie kümmert, wenn Fragen kommen oder wenn Anliegen kommen. Also das ist eher, glaube ich, oder das ist nicht, glaube ich, sondern das ist eher mein Gefühl, was ich habe meiner Person gegenüber. Da ist jemand, die bewegt sich, die beschäftigt sich damit und gar nicht so unbedingt jetzt das Thema Geschlecht, sondern einfach, ich glaube, heutzutage werden wir ja auch in unserem Alltag ständig damit konfrontiert, wo Patienten was von uns wollen. Jeder gefühlt will immer irgendwas von uns und man fragt sich ja selber auch oft genug, wo gibt es denn eigentlich noch die Menschen, die was fürs große Ganze tun, für die Gesellschaft, in unserem Fall für die plastische Chirurgie? Und ich glaube, darüber hat man so eine gewisse Wahrnehmung.
Ja, ich glaube, dem kann ich komplett zustimmen. Ich habe noch mal eine Frage. Wir haben ja vorhin so über die Empathie gesprochen und das eigentlich so ein bisschen ja als Stärke auch wahrgenommen, die wir vielleicht auch so haben. Mara sagt, das sollte eigentlich ja jeder mitbringen. Empathie ist ja ganz, ganz wichtig. Aber kann die, weil die bei uns Frauen vielleicht ein bisschen anders ausgeprägt, da auch zur Belastung, zur Stolperfalle werden? Was meinst du, Mara?
Stimmt, wenn man es vielleicht nicht schafft, sich von irgendwie belastenden Situationen so, ja, nicht zu befreien, aber irgendwie, wie nennt man das, Abstand zu halten. Dann, man muss ja immer auch gucken, dass man an sich selbst denkt, so blöd das klingt, weil man kann ja keine gute Ärztin sein, wenn es einem nicht selbst gut geht. Dann fällt einem das empathisch sein vielleicht dann eben nicht mehr so leicht. Und definitiv, da muss man irgendwie auch Grenzen lernen, setzen lernen, so rum.
Ja, ich glaube, Grenzen sind ganz, ganz wichtig. Ja, wir reden ja jetzt über Frauen in der Chirurgie und haben momentan mehr so ein bisschen die Theorie so ein bisschen bearbeitet. Mich würde mal interessieren, es gibt ja das Klischee, Frauen würden etwas anders operieren als Männer. Ist da aus eurer Sicht was dran oder was meinst du, Katrin?
Ein Beispiel könnte vielleicht sein die Wahrnehmung, wenn wir über Brustgrößen reden.
Ja.
Und das da glaube ich, also einmal natürlich können wir als, würde ich jetzt behaupten, als Frau immer besser in uns hineinfühlen, was zum Beispiel eine große Brust bedeutet, Alltag, Gewicht, Einschränkungen etc. pp. Aber auch im Umkehrschluss, wenn wir über Brustvergrößerung reden, würde ich immer denken, dass ich da teilweise, also auch Blick in die Vergangenheit, mehr mit den Patientinnen auf einer Ebene gesprochen habe, als vielleicht manchmal die männlichen Kollegen. Das denke ich, ist ein ganz schönes Beispiel, wo sich dann doch die Denkansätze vielleicht so ja, ein bisschen variabler zeigen, aber jetzt auch nicht, bitte nicht falsch verstehen. Also ich will da jetzt nicht mit sagen, dass ich irgendwann mal eine Überschneidung mit einem Kollegen hatte, der aus eben A irgendwie ein D machen wollte, das bitte nicht falsch verstehen, aber ich denke, das ist so ein Beispiel.
Ja, weil man es einfach selber als Frau ein bisschen anders nachvollziehen kann vielleicht. Ne? Das ist ja
Ja.
vielleicht bei manchen auch bei Gynäkologen auch ähnlich. Da gibt es ja auch eine Menge Frauen, die sagen, naja, sie gehen lieber zu Gynäkologen, weil die einfach die Problematik vielleicht mit Hormonen oder was auch immer so ein bisschen nachvollziehen können. Ich glaube, das passt ja vielleicht auch ein bisschen dazu, Katrin, wie du das so gesagt hast. Mara, gibt es Eingriffe, die du besonders gerne durchführst?
Ja, mir macht Brustrekonstruktion tatsächlich sehr viel Spaß, weil es einfach für mich irgendwie so die perfekte Kombination ist. Erstens irgendwie Formen und Funktionen in Anführungszeichen herstellen, also rekonstruktiv arbeiten, dann schön mikrochirurgisch ganz fein arbeiten. Aber wie wir es ja gerade schon hatten, die Ästhetik ist natürlich bei der Brust das A und O. Und ja, mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Und es gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, das dann im Nachhinein auch noch irgendwie fein zu tunen sozusagen. Also das finde ich, das macht mir mittlerweile sehr, sehr viel Spaß.
Hast du auch einen Lieblingseingriff, Katrin? Oder? Also ich denke bei mir immer, alles, was ich anbiete, mache ich gerne. Wir haben in der Praxis ja so ein bisschen den Vorteil, uns von den Sachen, die wir vielleicht nicht so gerne machen, so zu verabschieden und die gar nicht
Ja.
anzubieten. Da haben wir vielleicht gegenüber Mara einen Vorteil. Aber trotzdem, Katrin, sag doch mal.
Ja, genauso wie du sagst, ne? Die Sachen, die man irgendwie nicht gern mag oder wo man jetzt meint, das ist okay, kann ich jetzt irgendwie nicht so viel Liebe reinstecken, das machen wir halt gar nicht. Und ich habe jetzt in dem Sinne nicht wirklich einen Lieblingseingriff. Ich mag irgendwie alles dreidimensional zu gestalten, zu kreieren. Und für mich ist das Schönste immer der Mix aus vielen Eingriffen. Also nicht an der gleichen Person, sondern dass ich jetzt nicht an jedem meiner OP-Tage da sitze und mache irgendwie zum Beispiel nur Faceliftings von oben bis unten, ne? Also dieser Mix, den ich mir selber kreiere, das ist sozusagen mein Schönstes.
Ja, also die Abwechslung, die es dann noch
Ja.
mitbringt von den Eingriffen, die du dir selber aussuchst,
Absolut,
sozusagen. Ja,
ja.
das kann ich ja auch genauso sagen. Ich persönlich mache jetzt ja auch viel weibliche Intimchirurgie und das ist sicherlich auch ein Eingriff, wo ich da persönlich das Gefühl habe, dass da Frauen lieber von Ärztinnen behandelt werden. Das kann sich natürlich täuschen, aber ich höre ganz oft von Patientinnen, dass die viele Jahre brauchen, um sich mit der Thematik überhaupt auseinanderzusetzen und gehen da lieber zu Frauen. Habt ihr auch das Gefühl, dass bestimmte Behandlungen lieber von Ärztinnen durchgeführt werden. Mara vielleicht in der Klinik noch so ein bisschen.
Ja, und da lande ich zumindest wieder bei dem Thema Brust. Also nicht häufig, aber so in der Sprechstunde gibt es dann doch die eine oder andere Patientin, die sagt, oh, ich bin erleichtert, dass Sie mich jetzt gerade reingerufen haben und nicht der männliche Kollege, weil sie sich dann vielleicht doch eher wohlfühlen bei einer anderen Frau, sich entblättern müssen. Das ist ja auch häufig schambehaftet, insbesondere wenn es um eine Brustverkleinerung geht. Die Patienten haben teilweise ja richtig lange damit zu kämpfen gehabt und dann vielleicht auch anders wahrgenommen oder ernst genommen, wenn es eine weibliche Arzt ist sozusagen. Also in dem Bereich auf jeden Fall.
Ja, Katrin, wie siehst du das?
Also würde ich auch genauso unterschreiben. Bei mir ist natürlich das Thema jetzt anders, weil bei Mara in der Klinik, ne, da geht die Tür auf und dann sieht man, wer da vor einem steht. Und bei mir ist es ja klar sozusagen, wer vor einem steht. Also die Vorauswahl ist da ja schon mal auf eine Frau getroffen. Und da ist es in der Tat aber etwas, was mich mein komplettes Arbeitsleben halt begleitet, dass da durchaus Frauen sind, die ganz klar sagen, also das Thema ist jetzt für mich so schambehaftet, da hätte ich mich nie getraut, einem Mann den Befund zu zeigen oder den Befund zu erklären oder die Anamnese dazu zu erklären. Und da hat man schon häufig mit Überschneidung, aber auch genauso im Umkehrschluss gibt es Frauen, die sind der Meinung, dass ein Mann der bessere Arzt ist oder der richtigere Arzt, ne? Aber ganz klar, wenn es dann um Scham und Co. geht, da werden dann häufig wir Frauen ja auserwählt, ne?
Ja, das ist bestimmt so. Ich habe immer so eine Anekdote, an die ich mich so in der Praxis erinnere. Ich mache auch sehr gerne Faltenunterspritzung. Und da habe ich wirklich einen Mann, der sagt, ich komme besonders zu Ihnen, weil ich möchte gerne wissen, wie ich auf Frauen wirke. Also es kann auch anders sein. Es kann vielleicht auch Frauen geben, die lieber zu Männern gehen. Du hattest vorhin mal so Thema Brust gesagt, Katrin, wo man dann vielleicht sagt, man möchte dem männlichen Gegenüber vielleicht auch besonders gefallen. Ich sage zwar immer, man muss das für sich selber machen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich alle so ein bisschen die Anforderungen, was sagt die Außenwelt und so. Also insofern ist es vielleicht auch einfach der Anblick des anderen Geschlechts manchmal, der vielleicht hilfreich sein kann oder gewünscht ist. Habt ihr das Gefühl, dass Frauen und Männer unterschiedliche ästhetische Schwerpunkte setzen vielleicht?
Schwierig. Fällt mir jetzt, also ich bin jetzt ja auch noch in der Klinik, fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts ein. Höchstens was die Brustgröße angeht. Ich glaube, da gibt es vielleicht schon nochmal andere Ansichten. Vielleicht tendieren da Männer eher zu größeren Brüsten, wenn man Implantate einsetzt, als wir Frauen. Aber so richtig pauschal kann ich das nicht sagen.
Ist so im Klinikalltag nichts aufgefallen, was so unterscheiden würde. Bei
Nee.
dir, Katrin, so im Rahmen der Weiterbildung, Ausbildung des weiteren Lebens, so hast du das Gefühl entwickelt, dass es da unterschiedliche Ansatzpunkte, Gesichtspunkte gibt?
Es ist ja meistens so, dass die Patientin mit einer Frage kommt und wir dann anhand der Frage jetzt den Befund bewerten. Also es ist ja selten so, dass jetzt eine Patientin sich hinsetzt und sagt, was würden Sie denn jetzt an mir verändern? Deshalb fällt mir das jetzt so ein bisschen schwer von der Antwort. Aber sicherlich Thema Brustgröße eben schon gesagt, aber sonst so allgemein fällt mir das jetzt schwer einzusortieren.
Ja, also ich habe jetzt persönlich da auch nicht großen Unterschied gemerkt. Also ich denke, glaube ich, jeder findet auch den Behandler, den er gerne finden möchte. Es gibt sicherlich auch Kolleginnen, die gerne größere Implantate wählen und wie auch immer. Also ich glaube, es ist ja auch so, dass die Patienten und Patienten auch häufig mehrere Beratungen durchführen, um sich dann letztendlich auch irgendwo wohlzufühlen. Aber ja, ist die Frage, können wir Frauen was von Männern lernen? Habt ihr so den, gibt es Eigenschaften von männlichen Kollegen, von denen du, Katrin, irgendwie im Laufe der Zeit was gelernt hast und gesagt, so muss man das machen, da bin ich vielleicht irgendwie anders gestrickt, das ist viel besser so.
Ja, ich habe es leider immer noch nicht wirklich gut gelernt, aber das, was die Männer wirklich gut können, ist hinter irgendetwas einen Punkt zu setzen. Na, also wir sind ja doch manchmal in der Situation, dass Patienten für uns gefühlt ungerecht agieren, uns vielleicht auch in Situationen kritisieren, wo wir sagen, das ist aber nun mal medizinisch so oder das war die Entscheidung oder es ist keine Ahnung, welchen Kontext auch immer. Und wenn man da manchmal vielleicht jemanden hat, der einen so ein bisschen beschäftigt, sind die Männer doch deutlich besser in der Lage, da einen Abstand zu haben, einen Punkt dahinter zu setzen, wo wir immer noch denken, ja, könnte, wenn aber und warum und so weiter. Ne? Das ist mir immer noch nicht so gut gelungen, aber das habe ich teilweise extrem gut vorgelebt bekommen.
Also ich glaube, das kann ich komplett nachvollziehen. Das kann ich auch genauso bestätigen. Vielleicht sollten wir beide da nochmal so eine Lernkurve oder so
So
machen.
eine
Ich weiß
Selbsthilfegruppe.
nicht. Genau. Ich weiß nicht, wie das bei Mara so ist, ob das in der Klinik was anderes ist, ob da sowas auffällt oder ob du sagst, ach nö, also nö, eigentlich nicht.
Nee, also das ist, also den Punkt, den Katrin angesprochen hat, das kann ich auch unterschreiben. Und ich glaube, dass männliche Kollegen teilweise mit einer etwas größeren Selbstverständlichkeit sozusagen in ihrem Auftreten daherkommen, die wir oder die ich mir zumindest vielleicht auch abgucken kann. Und vielleicht auch das, was uns Frauen ja auch häufig nachgesagt wird, dass wir Frauen erst irgendwo angekommen sein möchten, uns irgendwo sicher fühlen möchten, bevor man sagt, okay, gut, ja, klar, mache ich alleine oder klar zur neuen Position. Ich glaube, dass Männer da eher rangehen, okay, gut, ich mache das auf jeden Fall und dann so ein bisschen in ihre Rolle hineinwachsen und so ein bisschen mehr Selbstvertrauen vielleicht haben, auch wenn es vielleicht der Teil pauschal über einen Kamm geschoren ist, aber das habe ich so das Gefühl, dass Männer das schon ein Stückchen besser können als wir.
Sind wir Frauen manchmal zu perfektionistisch, um da vielleicht auch so eine Linie zu kriegen, um zu sagen, wo ist jetzt das Ende? Katrin, du hast, oder ihr habt es beide so schön beschrieben, Männer können dann mal einen Punkt machen. Haben wir dann andere Ansprüche an uns vielleicht einfach? Ist das das Problem? Katrin, was meinst du?
Ja, also ist jetzt auch schwierig darzustellen. Ich muss es netter formulieren. Also mein erster Chef in der plastischen Chirurgie, der sagte dann irgendwann zu mir: Frau Müller, jetzt ist auch mal gut. Und dann hatte er gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie man es charmant formuliert. Also der Kontext war auf jeden Fall, jetzt ist auch mal gut. Also ich kann jetzt aus einer 2 jetzt auch nicht eine 1 machen. So nett formuliert, diplomatisch formuliert. Ne? Und das ist halt, ja, da neigt man dann manchmal schon vielleicht ein bisschen dazu, dass man denkt, ach, jetzt muss er da noch ein bisschen und da und da und da. Ich versuche das natürlich alles in einem akzeptablen Rahmen zu gestalten. Mir wird auch nachgesagt, dass ich sehr auf dem Punkt bin, was mein Arbeiten im OP angeht. Deshalb mache ich die Leute darüber nicht verrückt, aber ich versuche schon immer noch hier ein bisschen und da ein bisschen. Ne?
Ja, also ja, kenne ich auch so ein bisschen. Mara, du bist ja bei Femplastics, dem Frauennetzwerk, aktiv. Warum fällt es Frauen schwer, sich sichtbar zu machen? Weil Femplastics ist ja was, wo wir uns untereinander unterstützen, fördern, die Sichtbarkeit erweitern. Warum haben wir dann ein Problem mit? Oder haben wir ein
Ja,
Problem damit, frage ich jetzt erstmal.
ich glaube schon. Ich glaube, das ist genau das, was ich vorhin ja auch gesagt habe, dass vielleicht Frauen dann ein Stück weit zu perfektionistisch, zu anspruchsvoll an sich selbst sind und sich neue Rollen eben dann erst zutrauen, wenn sie die Sachen auch schon tausendmal gemacht haben und zurückgespiegelt bekommen haben, okay, sie kann das, sie ist soweit. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass wir Frauen uns vernetzen. Ich war einmal in so einem Workshop Führung für Frauen oder Frauen in der Chirurgie und da hat eine der Teilnehmenden, beziehungsweise eine der Moderatoren ganz bezeichnend gesagt, dass Männer die Tendenz haben, sich eher sozusagen nach oben hin zu vernetzen, versus Frauen sich eher sozusagen auf der gleichen Ebene zu vernetzen. Und das stimmt, finde ich schon, insofern, dass mir auch als sozusagen junge Ärztin in der Fachgesellschaft nie im Traum eingefallen wäre, auf dem Kongress einen der großen Chefs anzusprechen, sondern man hat sich immer so ein bisschen in dem Wohlfühlbereich mit anderen Peers sozusagen bewegt. Und das ist natürlich auch schön, das ist schön zum Erfahrungsaustausch, aber wenn man natürlich irgendwie auch im Hinblick auf andere Karrierewege, vielleicht einen Klinikwechsel, vielleicht mal gucken, ob man in eine Oberärztinrolle oder Fachärztinrolle reinpasst, da hilft es natürlich schon, die Vernetzung auch in die anderen Hierarchiestufen in Anführungszeichen zu haben. Ich glaube, in dem Sinne hilft es schon, wenn man das Netzwerk hat und sich immer mehr aufbauen kann, weil es dann einfach so ein bisschen unterschwelliger läuft.
Kann ich, glaube ich, komplett unterstreichen und auch nachvollziehen. Katrin, in der Praxis und so vielleicht im Verlauf so von ja, deiner Weiterbildungszeit, wie wichtig sind Selbstmarketing und Präsenz heute? Ich meine, wir wissen alle hier Insta und so, dass die sozialen Medien, auch hier dieser Podcast, den wir machen, ne, das ist alles natürlich Informationsfluss und Darstellung, aber wie wichtig ist das?
Ja, ich bin zugegebenermaßen ja immer so ein bisschen Instagram faul, weil ich dann immer denke abends, wenn es dann das Tagwerk getan ist, dann ist irgendwie auch irgendwann mal gut. Aber ganz klar, wir dürfen das nicht auf der einen Seite außer Acht lassen. Und auf der anderen Seite ist man natürlich, also ich selber auch, manchmal so ein bisschen auch, ja, ich will nicht sagen genervt. Aber wenn man dann, wir nennen sie ja immer die wilden Cowboys, also wenn man sozusagen nur noch gefühlt die wilden Cowboys auf Instagram präsentiert bekommt, dann denkt man manchmal auch vielleicht so, warum soll ich denn jetzt eigentlich noch was zum Besten tun? Weil ist doch alles gesagt und die Erfolgsverwöhnten, gerade von der Uni-Abgänger, die noch nicht mal einen Facharzt haben, die haben ja sowieso schon alles besprochen. Und das ist halt immer so ein bisschen die zwei Seiten. die ich da so betrachte, aber ganz klar, habe ich auch wahnsinnig viele Patientinnen, die immer sagen, ich finde das toll, wenn sie was posten, wenn sie irgendwie was erklären. Ich finde das toll, wo sie auf der Welt unterwegs sind. Und geht es in meinem Kontext jetzt gar nicht um irgendwie Patientengewinnung, sondern in meinem Kontext sowieso eher so, dass die Patienten uns jetzt als Klinik verfolgen, sehen, was wird hier gemacht, wo ist man unterwegs, als dass ich jetzt den Anspruch hätte, darüber jetzt irgendwie einen Patienten gut zu gewinnen.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen so eine große Community, wie so eine Familie. Also ich sehe das selber auch. Ich hatte letztens ein Praxisevent und das hatten wir natürlich auch gepostet bei Insta. Und dann finde ich auch schön, wenn Patienten dann kommen, die auch schon zum Teil lange bei uns sind und dann sagen, ach, wie war es denn? Hat es denn Spaß gemacht? Das finde ich irgendwie immer schön, dass die auch teilhaben und sich daran erinnern. Das ist so, stärkt so ein bisschen dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und dass die sich auch, dass man sich, dass die sich auch interessieren für einen, dass die nicht nur einfach kommen und behandelt werden, sondern dass die sich auch wohlfühlen. Ich glaube, das spielt auch eine große Rolle. Mara, was können Männer von Frauen lernen? Also vielleicht jetzt so gerade so im Klinikalltag. Welche Stärken bringen Frauen besonders so in Teams ein? Und wo liegen vielleicht auch Stärken der Männer? Ich meine, wir hatten das vorhin schon so ein bisschen angeschnitten in der Art und Weise, wie sie sind, aber wie würdest du das jetzt gerade so im Klinikalltag vielleicht beschreiben?
Ich glaube schon, dass Frauen eine bisschen andere Kommunikation haben und auch, wie du es ja schon erwähnt hast, Katrin, vielleicht ein bisschen andere Wahrnehmung und anders Emotionen, empathischer sind sozusagen in dem Sinne, sich in andere Personen auch reinzuversetzen. Ich glaube, was die Kommunikation angeht, und da können Männer sich schon vielleicht ein Scheibchen abschneiden und ja, vielleicht auch. Also teamorientiert sollte ja eigentlich auch jeder sein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das unbedingt eine weibliche Qualität ist oder eine weibliche Stärke, aber so ein bisschen so als Herdentier immer gucken, dass es auch den anderen gut geht. Ich glaube, das ist auch eher so ein weibliches Ding, wovon sich Männer auch ein bisschen was abgucken können.
Wie sieht denn, Katrin, vielleicht an dich mal die Frage, so die ideale Führungskraft aus, unabhängig vom Geschlecht? Ich meine, wir haben ja vorhin schon viele Sachen gesagt, die eigentlich so wichtig sind. Aber wenn wir jetzt mal beschreiben müssten, was bringt so eine ideale Führungskraft heute mit?
Auf jeden Fall die Tatsache, dass man zuhört, Lösungsorientiertheit. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Also allen Ärger, den es immer mal gibt oder alle aufbrausenden Emotionen, dass man so ein bisschen runterbremst, auch immer die beiden Seiten der Geschichte versucht zu objektivieren. Man sagt ja immer so schön, die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Aber auf jeden Fall, ja, konstruktiv Lösungen zu suchen. Und ja, am Ende hört sich es immer schwierig an, dass es allen gut geht, weil manchmal gibt es Situationen, wo man dann auch mit seinem Latein vielleicht am Ende ist und manchmal auch Entscheidungen treffen muss, wo es einer Person nicht gut geht. Aber ganz klar, auf jeden Fall die Tatsache, dass man lösungsorientiert vorgeht, zuhört, bewertet, beide Seiten hört und bewertet und dann idealerweise eine Lösung findet, wo es beiden gut mitgeht, ne? Oder beiden Seiten oder allen Seiten.
Das ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Mara, warum engagierst du dich bei Femplastics und wie kam es überhaupt dazu, dieses Frauennetzwerk innerhalb der DGPREG zu gründen?
Ja, meine sehr gute Studienfreundin Martha und ich haben uns ja schon immer mit dem Thema quasi ein bisschen beschäftigt, also nicht müssen, aber beschäftigt. Und die Idee ist im Prinzip auf einem der Kongresse entstanden, wo es uns aufgefallen ist, dass vor allem vorne auf dem Podium einfach sehr männlich sozusagen präsentiert wurde, sowohl von den Leuten, die Vorträge gehalten haben, als auch sozusagen die Vorsitze. Und dass einfach diese weibliche Sichtbarkeit fehlt. Und dann haben wir uns ein bisschen umgeschaut und festgestellt, dass es in den USA schon seit Urjahrzehnten quasi ein weibliches Netzwerk innerhalb der Fachgesellschaft gibt. Und haben dann versucht, das im Prinzip erstmal in kleiner Form aufzubauen und haben hier quasi so einen kleinen Berliner Stammtisch für meistens dann noch Ärztinnen in Weiterbildung gegründet und uns da tatsächlich geschafft, zumindest einmal im Quartal zu treffen. Und dann kam über unser Engagement im Jungen Forum die Idee, das dann noch sozusagen ein bisschen auf die Fachgesellschaft zu erweitern. Und dann haben wir Kontakt mit Anja Busch aufnehmen können. Und sie, ja, war von Anfang an total Feuer und Flamme und hat uns da sehr, sehr unterstützt in dem weiteren Aufbau und ist quasi sozusagen als große Schirmherrin aufgetreten. Und ja, seitdem nimmt das Ganze sozusagen seinen Lauf.
Also ich finde das toll und das ist sicherlich auch wichtig und auch interessant, wie sich das so entwickelt hat. Kannst du sagen, welche Unterstützung wünschen sich denn junge Kolleginnen jetzt gerade so bei euch? Wird da was rangetragen oder könnt ihr da irgendwas festmachen?
Ja, also junge Kolleginnen würden sich, glaube ich, vor allem Mentoring, wieder dieses Thema gucken, welcher Karriereweg für einen vielleicht passt, wie kommt man einen Schritt weiter. Wir haben tatsächlich jetzt im März, also im April dieses Jahres, ein Mentoring-Programm angefangen, so ein Short-Term-Mentoring, wo im Prinzip eine Mentorin jeweils 2 bis 3 Mentees hat, die sozusagen Unterkategorien waren zum Beispiel Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch, wie kann man sich vielleicht wissenschaftlich weiterentwickeln, wie kann man den nächsten Karriereschritt entwickeln oder dann natürlich in unserem Fach auch ein großes Thema, die Niederlassung, wie kann man das am besten veranstalten. Und das Programm läuft noch. Es gab bislang, also nicht nur positive Rückmeldungen, aber es gab weitestgehend positive Rückmeldungen, dass es beide Seiten sehr davon profitiert haben über diese Vernetzung. Und ich glaube, das ist momentan einfach so das, was junge Kolleginnen sich am meisten wünschen, mehr Sichtbarkeit, um zu mehr verstehen, was für tolle Möglichkeiten unser Fach bietet und wie man sich da weiter fortbilden und entwickeln kann.
Schöne Sache mit diesem Mentoring. Katrin, sag mal, hättest du zu Beginn deiner Karriere dir auch sowas gewünscht oder hast du dir irgendwas anders vorgestellt und sagst, boah, wenn wir sowas auch gehabt hätten, haben wir ja nur nicht gehabt, wär einiges vielleicht anders verlaufen oder so?
Also grundsätzlich wäre das schon toll gewesen, ne? Wenn man, also auch was ich ja vorhin gesagt habe, zum Beispiel diese Konstellation, dass ich immer das Gefühl habe, oder nicht nur ich, sondern meine Kollegin auch, dass unsere Chefin immer eher die Jungs protegiert und so, das war ja schon bei uns ein Thema, ne? Und in dem Moment, wenn man sich manchmal über Dinge austauscht, geht es einem ja auch besser, wenn man dann irgendwie auch denkt, oder nicht immer denkt, man wäre jetzt die Einzige, die irgendwie diese Fragestellung oder das Problem hat. Und in dem Moment ja auch die anderen Unterthemen, die du gerade angesprochen hast, das sind ja alles Themen, wo man dann tendenziell auch aus dem Davorgesagten, man neigt ja doch dazu, sich eher so in seinem Feld auch in der Kommunikation zu bewegen. Und wenn man dann jemanden hat, der das schon lange für sich abgehakt hat und einem da helfen kann, ist das natürlich der Idealfall, ne? Weil man einfach direkt on point ist im besten Fall, ne?
Das stimmt. Wie wird unser Fach wohl in 10 Jahren aussehen? Möchtest du da eine Prognose abgeben, Katrin?
Ja, schwierige Frage. Also sehr wahrscheinlich natürlich der Anteil der Frauen wird größer sein. Haben wir ja am Anfang so ein bisschen auch aus den Zahlen gesehen oder zu erwarten, was sehr schön ist, darüber vielleicht auch in unserem Fachgebiet, ja, wir über unsere weibliche Expertise vielleicht auch das unser weibliches Imposter-Thema ein bisschen nach hinten drängen können, wenn wir dann einfach auch mit breiteren Schultern in der Menge aufgestellt sind. Und ansonsten rein von dem, was wir tun, operativ oder nicht operativ, das ist jetzt hier nicht die Frage, aber vielleicht tut uns das gut, wenn einfach der weibliche Anteil wächst und wir in dem Moment auch einfach die Nicht-Facharzt-Cowboys etc. einfach in einer größeren Menge von unserer eigenen Woman-Power zur Seite drängen, so ein bisschen, ne?
Das heißt, Mara, vielleicht an dich. Meinst du, wir werden dann auch noch über Frauenförderung sprechen müssen oder?
Gute Frage. Wahrscheinlich ja, weil man kennt es ja selbst, die Mühlen mahlen dann doch ein bisschen langsamer, aber hoffentlich vielleicht dann ein bisschen differenzierter. Also sprich nicht, wie kriegt man Frauen überhaupt in das Fach oder wie kriegt man Frauen in Führungspositionen, vielleicht dann eher das Grundsatzfragen, wie, weiß nicht, Weiterentwicklungschancen und gute Rahmenbedingungen, aber dann für alle und nicht nur sozusagen frauenspezifisch das Thema sind. Dass es einfach diese Chancengleichheit für alle gibt. Ja.
Das wäre wünschenswert. Ich habe mal eine ganz kurze Frage, was mir noch so eingefallen ist. Wir haben ja auch von der DGEPC so eine Akademie gegründet für Fortbildung. Die VDEPC hat das ja jetzt auch gemacht, wo wir die Ästhetik so ein bisschen mehr, also mache ich mal, publik machen möchten. Und wir hatten jetzt letztens, sage ich mal, ein Thema, wie macht man sich selbstständig? Wie gründet man das? Jetzt hast du gesagt, Femplastics hat auch so ein Webinar für Gründerinnen. Das ist natürlich explizit für Frauen. Setzt ihr da andere Schwerpunkte? Schwerpunkte? Das würde mich mal interessieren.
Also es ist ja im Prinzip kein richtiges Webinar für Selbstständigkeit, sondern diese ganzen sozusagen Untergruppen haben sich dann in, also diese Untergruppen zwischen Mentoren und Mentees, die besprechen das sozusagen. Und dementsprechend, ich bin ja keine Mentee aktuell, kann natürlich nicht sagen, was für ein Schwerpunkt da gesetzt wird. Aber tatsächlich kann das natürlich vor allem in der Selbstständigkeit eher ein Thema sein, was mehr weiblich ist, weil man vielleicht dann doch ein bisschen flexibler Karriere und Familie sozusagen vereinbaren kann, als in der Klinik mit rigiden, festen Zeiten, in denen man dann nicht gut ausfallen kann. Vielleicht ist das dann eher sozusagen das weibliche Thema, aber ich bin leider in keiner Gruppe vertreten sozusagen. Die machen das alles unter sich aus.
Wobei das Thema Ausfallen gerade in der Praxis, wenn man auch den wirtschaftlichen
Ja,
Teil sieht, natürlich ein ganz
auch ein
großes
großes Ding ist,
Thema
ne?
auch ist. Also ich glaube, wir könnten noch ewig weiter diskutieren. Ich finde das total spannend mit euch und mit den Gesichtspunkten, die ihr so habt. Und ja, ich glaube, so es kommt ja eigentlich raus, so Sichtbarkeit ist wichtig und vielleicht auch so ein bisschen das Emotionale, wie man aneinander rangeht. Aber wenn wir so im Alltag jetzt für uns unser Fach machen, operativ tätig sind, sind die Unterschiede vielleicht gar nicht so ganz so riesig bei der Arbeit an sich. Ich hätte mal so ein paar Fragen im Wechsel noch so ein bisschen schnell fragen, so zum Abschluss, weil wir schon auch ganz lange Zeit diskutieren. Mara, was ist der größte Irrtum über Chirurginnen?
Wahrscheinlich, dass wir irgendwie härter, lauter, größer auftreten müssen, um wahrgenommen zu werden.
Katrin, deine beste Karriereentscheidung.
Dann doch nicht an die Universität zu gehen.
Okay. Mara, die schwierigste Lektion, die du bislang so hattest.
Auch schwierig. Vielleicht dann doch irgendwann bei manchen Sachen einen Punkt zu setzen und es gut sein zu lassen.
Katrin, vielleicht ja auch für die junge Generation die wichtigste Eigenschaft für eine erfolgreiche Karriere.
Sich durchbeißen und am Ball bleiben.
Ja. Und das ist der Rat, glaube ich, für junge Kolleginnen, den wir beide so geben können. Hast du noch einen anderen Rat dabei?
Naja, einfach sein Ziel verfolgen, ne? Sein Ziel verfolgen, fokussiert sein, das, ja, und der Rest wird sich immer ergeben.
Ich glaube, das ist ein gutes, fast schon Abschlusswort. Ich habe jetzt noch mal so ein praktisches Thema. Wenn ihr euch für einen einzigen Eingriff, den ihr macht, entscheiden müsstet, den ihr bis zum Ende eurer Karriere durchführen dürftet, welcher wäre das und warum, Mara? Schwierige Frage,
Ja, das ist wirklich
ne?
schwierig. Ich glaube, dann würde ich tatsächlich bei der Deep Learning Plastik landen.
Warum?
Beides nicht so kurzer Eingriff ist, weil man mikrochirurgisch arbeiten kann, weil es ja die Patienten sowohl rekonstruktiv als auch ästhetisch wiederherstellt sozusagen. Und ich die Kombination einfach total toll finde.
Also du machst gerne längere Eingriffe, entnehme ich auch daraus.
Ja, ich neige zu, also ich finde sie zumindest nicht schlimm, sagen wir es mal so.
Ja,
Eigentlich
aber so
gerne.
die Kombination aus Rekonstruktion und Ästhetik
Ja.
ist für dich jetzt was Wichtiges. Ja,
Ja.
gut, kann ich gut nachvollziehen. Katrin?
Ja, ich jetzt im fortgeschrittenen Alter
Ja.
hat man natürlich auch kennengelernt den Charme der kurzen Eingriffe und der wenig aufwendigen Nachsorgen. Also ich würde mich wahrscheinlich irgendwo finden, jetzt mit 60 plus würde ich mich immer noch finden, wahrscheinlich bei einer entspannten Oberlidstraffung und Brustverkleinerung. Irgendwie so.
Aber die Abwechslung sollte es noch machen, glaube ich,
Ja,
ne?
wenigstens zwei, wenigstens zwei.
Ja, ich danke euch beiden ganz herzlich für diesen schönen Podcast. Das hat mir viel Spaß gemacht. Habt ihr vielleicht zum Abschluss noch irgendwas, was wir jetzt vielleicht nicht angebracht haben, was ihr vermisst habt, was man noch immer mitgeben sollte? Katrin?
Ich danke dir für die Moderation und das Ausarbeiten der Fragen. Vielen Dank für die Arbeit, für die Mühe und ich habe in der Tat nichts mehr dazu zu fügen.
Mara, vielleicht
Ich kann mich
noch
eigentlich auch nur Katrin anschließen. Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr geehrt, dass ich hier dabei sein durfte und nee, freue mich, wenn wir uns vielleicht dann irgendwann mal persönlich kennenlernen.
ja, das würde mich auch sehr freuen oder uns zusammen. Ich glaube, wir sollten uns vielleicht bei einer der nächsten Kongresse vielleicht mal persönlich treffen.
Sehr, sehr gern.
Gerne.
Ungeschminkt, der Podcast für ästhetische Chirurgie der DGEPC.